ich bin der festen Überzeugung, dass unabhängig davon, ob man eine Karriere innerhalb der Musik schafft, was ja leider nicht allen vergönnt ist, dass man Skills lernt, die unglaublich wichtig fürs ganze Leben sind.
Hallo und herzlich willkommen zu Was ganz anderes. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die ein klassisches Instrument studiert und sich dann für einen anderen Weg entschieden haben. Wer sich zu diesem Schritt entschließt, hört oft die Frage: Und was machst du jetzt? Dieser Podcast gibt die Antwort. Was ganz anderes. Was bringt jemanden dazu, die jahrelange Ausbildung scheinbar ungenutzt hinter sich zu lassen? Und wie kann das Leben dann aussehen? Ich bin Justus Mache, studierter Fagottist und teile viele der Erfahrungen meiner Gäste. Denn auch ich habe mich kurz nach dem Studium dazu entschieden, das Fagott in den Schrank zu stellen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Was ganz anderes. Die heutige Folge ist schon wieder eine Sonderfolge. Es tut mir leid, mir gehen die Regelfolgen etwas aus, aber deshalb bin ich umso glücklicher, heute Patrick Hinsberger begrüßen zu dürfen. Patrick ist kein klassischer Musiker, aber er ist Musiker, nur in einer anderen Musikrichtung. Darauf gehen wir ganz am Anfang der Folge schon direkt ein. Und Patrick hat sich nach seinem Musikstudium dazu entschieden, selber Content Creator, Medienmacher zu sein. Er ist das nicht ganz 100% selbstständig, da sprechen wir auch in der Folge drüber. Aber für jeden oder jede, die jetzt gerade am Musikstudieren ist und überlegt, was anderes zu machen, da ist der Weg und die Idee, das auch über die Inhalteerstellung in den digitalen Medien, in welcher Form auch immer, da den Schritt zu wagen, doch eine gute Idee, weil meiner Meinung nach gibt es da auch noch nicht so viel und das, was worauf sich Patrick spezialisiert hat, ist super relevant für Musiker, also hört da in jedem Fall rein. Ich mache es jetzt noch nicht, ich reveal es nicht, das kommt in der Folge. Links zu Patricks ganzen Projekten, die er online hat, findet ihr in den Shownotes, aber da werde ich in der Abmoderation nochmal drauf eingehen. Jetzt nochmal, falls hier jemand zuhört, der oder die keine Ahnung hat, wie so eine normalerweise eine klassische MusikerInnenkarriere aussieht, wo das ja darum, der Podcast funktioniert ja eigentlich so, dass Leute, die kein klassisches Instrument studiert haben und ins Orchester wollten, wenn die was anderes machen. Und falls jetzt aber jemand zuhört, der sagt, ich weiß das nicht, ich würde es aber gerne wissen, weil Patrick und ich reden im Podcast dann teilweise über Sachen. Probespiele, Probejahr, Meisterkurse, Studienplatz, wie passiert das eigentlich alles? Und gehen dann nicht noch mehr detailliert drauf ein. Und wenn da aber jetzt jemand das hören und verstehen möchte, der kann einmal in diesen Podcast-Feed reingehen und zur Folge 0 scrollen. Das ist die Erklärfolge. Da gehe ich einmal so einen exemplarischen MusikerInnen-Lebenslauf durch. Das ist jetzt für die Folge von Patrick nicht 100% relevant, weil er ja einen anderen Weg gewählt hat. Aber trotzdem, wenn da jemand Lust drauf hat, kann er oder sie gerne die Folge hören. Und jetzt wünsche ich erstmal ganz viel Spaß beim Interview mit Patrick Hinsberger. Ja, und für die heutige Aufnahme, da bin ich aus drei Gründen nervös. Der erste ist, mein heutiger Gast, Patrick, ist nämlich Kunde von meinem derzeitigen Arbeitgeber Steady. Uff, also, da muss ich schon mal aufpassen, dass da jetzt nichts schief läuft. Zweitens, noch schlimmer, er ist auch Podcaster. Also er weiß, was ich hier mache. Er hat Ahnung vom Schneiden, von der Produktion. Also das ist wie auf der Bühne stehen, damals als Musiker. Und das Dritte ist, Patrick ist kein Musiker aus dem klassischen Musikbetrieb, sondern frönt einer anderen Musikrichtung. Patrick, grüß dich.
Servus Justus, das ist eine richtig große Einführung gewesen.
Ja. Nur falls ich mich jetzt verstolper, verhaspel, die Leute wissen warum, ich stehe hier voller Aufregung und warte der Dinge, die jetzt passieren. Patrick, vielleicht lösen wir das jetzt als erstes mal auf. Was für ein Instrument spielst du denn und in welcher Musikrichtung fühlst du dich zu Hause?
Ich habe Jazz-Trompete studiert, also Genau, Jazz und Popularmusik ist so mein Hauptmetier auch damit.
Jazz-Trompete. Sehr gut. Also, für mich gehen da Fragen auf, die wir jetzt aber alle klären werden. Und jeder, der jetzt Jazzer ist, das ist dann wie mit den Klassikern, die müssen ein bisschen Ruhe bewahren, denn ich habe jetzt grundsätzliche Fragen, die wir beantworten werden. Und vielleicht dauert es etwas, bis wir zum interessanten Teil kommen. Also, Patrick, wie ist das denn, wenn man Jazz-Trompete studiert? Mit was für einem Karriereziel fängt man das denn an? Weil bei klassischen Musikern, Geigen, Fagotten, Oboen, die studieren ja künstlerische Ausbildung und haben das klare Berufsziel, Stelle in einem TVK-Orchester. Wie ist das bei Jazzern?
Ich muss tatsächlich gestehen, dass mit meinem Studiumseintritt gar nicht so unbedingt so ein festes Berufsziel verknüpft war. Ich habe mir nicht gedacht, ich studiere jetzt Jazz, damit ich das und das werden kann, sondern habe tatsächlich ja vorher was anderes studiert. Ich habe ja quasi diesen Umweg einmal vorher schon gemacht und Kulturwissenschaften vorher studiert und in der Zeit einfach super viel gespielt, war auch schon an der Hochschule, in der Hochschule Big Band, und das war einfach für mich irgendwie ein logischer nächster Schritt, mich noch mehr mit dem Instrument zu beschäftigen, noch mehr über das Trompetespielen zu erfahren und das eigentlich zu machen, was meine Leidenschaft ist. Was am Ende für ein Outcome dabei rauskam, habe ich mir am Anfang mit Studiumseintritt auch gar keine so großen Gedanken gemacht. Aber ich glaube, so allgemein, es gibt ja nicht so viele Rundfunk-Bigbands sind so die typische Festanstellung für Jazzmusiker. Es gibt auch so ein paar Landespolizei-Bigbands, in die man gehen kann, Bundeswehr unter Umständen. Das sind so die klassischen Festanstellungen für Jazzmusiker. Daneben sind wahrscheinlich die meisten Jazzmusiker alle freiberuflich unterwegs. Und die Lehrer, die ich hatte, waren alle irgendwie auch freiberuflich. Von daher war das für mich irgendwie ein cooles Konzept, da auch in die Richtung zu gehen erstmal.
Und sind die Lehrer an der Hochschule, an der du studiert hast, die würdest du sogar als freiberuflich einkategorisieren und nicht als angestellter Lehrer an der Fachhochschule oder an der Hochschule?
Ich meine jetzt die Lehrer, die ich vor dem Studium hatte, logischerweise. Genau, also alle, was ich so bis zum Studiumseintritt an Lehrern hatte, waren auch studierte Jazzmusiker und entsprechend freiberuflich mit vielen Projekten irgendwie unterwegs dann.
Und war jetzt dieses Studium, was du vor der Jazz-Trompete hattest, war das sozusagen, um die Eltern zu beruhigen? Ja, erstmal eine Ausbildung, bevor der Junge dann wirklich ans Instrument darf? Oder ist der Wunsch, das zu studieren, also Trompete zu studieren, dann erst im Studium, deiner ersten Studienwahl entstanden?
Auch. Ich kam sehr spät zur Trompete erst. Ich war 17, als ich angefangen habe, Trompete zu spielen. Das heißt, mit 18 nahm Abi, also war das noch nicht so auf dem Niveau, dass man hätte können studieren. Von daher war das mit 18 auch gar kein so großes Thema. Und das kam dann erst im ersten Studium, dass ich immer mehr Trompete gespielt habe, mehr in Bands war und genau.
Und wie läuft das dann ab mit dem Jazz-Trompeten-Studienplatz? Bist du da genauso zu Meisterkursen gefahren, hast Lehrern vorgespielt und dann ganz normale Aufnahmeprüfung wie bei allen anderen?
Genau, ich glaube, es unterscheidet sich gar nicht so viel. Ich war auch bei ein paar Lehrern zum Vorunterrichten, also um mich vorzustellen und die kennenzulernen, und habe dann an 3 Hochschulen vorgespielt und genau, bin in Saarbrücken dann, da wo ich auch her bin, also aus dem Saarland, geblieben und habe dann an der Hochschule angefangen und bin dann erst später gewechselt in die Schweiz.
Ah, du hast dann in der Schweiz zu Ende studiert.
Genau, ich habe einen Erasmus gemacht und fand die Schweiz sehr, sehr schön und die Hochschule sehr, sehr schön und habe dann da meinen Abschluss gemacht.
Und wohnst du jetzt immer noch in der Schweiz?
Nee, ich wohne in Mainz inzwischen jetzt, genau. Ja.
Okay, und dann hast du in diesem Studium, das war dann, endlich hattest du genug Zeit zum Üben, ja? 8 Stunden jeden Tag, morgens, mittags, abends.
Ja, also es war schon so ein kleiner Traum, das nicht mehr so nebenbei sich Zeit dafür freischaufeln zu müssen, neben Hausarbeiten, die man für das andere Studium hat machen müssen oder Kurse besuchen müssen. Sondern das war jetzt quasi, ich bin dann morgens, ich war immer der erste morgens um 7:30 an der Hochschule und ja, fand das gut, irgendwie da 2 Stunden erstmal zu üben, dann entspannt zu frühstücken und genau.
Super. Und wie sieht so ein Jazz-Trompeten-Studium aus? Du hast ja gesagt, es gibt ja ein paar Ensembles, festangestellten Ensembles. Gibt es dann auch so ein Akademistentum? Jedes Orchester oder viele Orchester haben sich ja eine Akademie geschaffen, wo sie junge Leute antrainieren. Gibt es sowas auch im Bereich Jazz oder ist es dann wirklich, es gibt ja wahrscheinlich sehr, sehr wenige Stellen, dann die überhaupt frei sind, dass es sich unter Umständen ja vielleicht gar nicht lohnt, die anzuerziehen? Wie war das da? Gab es da irgendwelche sozusagen beruflichen Ideen und Wege, die du gegangen bist, um da dich weiter hinzukommen? Oder hast du eigentlich dann gedacht im Studium, na gut, also freischaffender wird es für mich auch werden, so wie meine Lehrer und wie höchstwahrscheinlich ja vielleicht die allermeisten von den JazzstudentInnen?
Also Akademien sind mir keine bekannt. Ich wüsste nicht, dass irgendwelche Rundfunk-Big-Bands-Akademien haben, was viel ist. Das ist, dafür ist vor allem ja Köln bekannt auch, dass viele Schüler von den Kölner Profs in der WDR-Big-Band subben dürfen, um sich da so ein bisschen einzuführen. Es gibt jetzt einen ganz neuen Studiengang auch in Frankfurt, der mit der HR-Big-Band kooperiert. Da gibt es auch sehr enge Verbindungen zwischen Hochschule und der Big-Band. Da werden so Sachen jetzt nach und nach, glaube ich, geschaffen. Vor 5 Jahren, als ich Abschluss gemacht habe, beziehungsweise dann noch vorne dran, während meines Studiums, wüsste ich nicht, dass es sowas gegeben hat. Also für mich war das Ziel erstmal, den Abschluss zu machen und dann auch zu schauen, noch einen Master gegebenenfalls zu machen und dann freiberuflich tätig zu sein.
Ja, ich weiß das nur bei uns. Ich habe an der UdK in Berlin studiert und da gibt es ja auch ein Jazz-Institut. Die waren aber in einem ganz anderen Gebäude, also die waren so beim IPA, bei Immatrikulations- und Prüfungsamt, da bin ich immer nur sehr ungern hingegangen, aber nicht wegen dem Jazz-Institut, sondern wegen der Dokumente und Mitgliedsbeiträge, die ich vergessen hatte zu überweisen. Okay, und dann hast du studiert und hast dann ja gespielt. Wie hat sich das sozusagen neben dem Studium dann entwickelt in eine berufliche Richtung? Was hast du als erstes gemacht? Wie hast du dir überlegt, dann als du Zeit hattest, damit final Geld zu verdienen während des Studiums?
Das ist natürlich relativ komplex. Also während des Studiums war mir wichtig, irgendwie viele Projekte zu haben. Also habe ich eigene Sachen auch gemacht. Also wir hatten so ein Jazz-Trio, mit dem wir relativ viel gespielt haben. Heute auch noch viel spielen. Oder heute nicht mehr viel spielen, aber wir spielen noch. Und das war mir wichtig, einfach versuchen, viel Kontakte zu knüpfen zu anderen Musikerinnen und Musikern, um da einfach auf ein Netzwerk zurückgreifen zu können nach dem Studium, um überhaupt diese Freiberuflichkeit auch realisieren zu können. Mit dem Abschluss dann in Bern, den ich gemacht habe, habe ich mich zum ersten Mal, also in Bern mussten wir eine Bachelorarbeit schreiben, also nicht nur ein Konzert spielen, sondern eine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Habe ich mich im Üben erstes Mal wissenschaftlich beschäftigt und da kam zum ersten Mal auch der Wunsch hoch, das zu machen, was ich heute mache, nämlich dieses Wissen, was ich im Beschäftigen mit dieser Bachelorarbeit mir angeeignet habe, über Methoden rund ums Üben zugänglich zu machen, weil ich das Gefühl hatte, dass das in der Form, so wie ich das da mir angelesen habe, dass es das zu dem Zeitpunkt nicht an den Hochschulen gab einfach.
Da sind wir jetzt nämlich schon ganz kurz davor, was du heute machst. Aber ich würde wenigstens gerne nochmal so auf den Ursprung dahin zurückkommen. Falls du dich noch erinnerst, also dieses Thema Üben oder Üben am Instrument, wie hat es dich denn da dahin verschlagen? Also hattest du ein gesteigertes Interesse? Bist du so ein ganz strukturierter Über gewesen, der immer alles gemacht hat und damit große Erfolge hatte und gesagt hat, cool, also da will ich mich noch tiefer rein? Oder war das eben genau nicht so? Und du hättest es gerne mehr gehabt. Wie bist du auf das Thema von dieser Hausarbeit gekommen?
Tatsächlich war ich kein strukturierter Über. Ich war ein viel Über, aber ein schlechter Über tatsächlich.
Okay. Das kannst du jetzt, mit deinem ganzen Wissen kannst du es jetzt sagen.
Ja, also damals war mir das auch schon bewusst auf jeden Fall. Ich hatte, also das kennen vielleicht einige Blechbläserinnen und Blechbläser, so eine kleine Blechbläserkrise kurz vorm Abschluss. Hab dann nochmal anderen Lehrer mir auch gesucht und also wirklich technisch gearbeitet da mit dem auch nur. Und da zum ersten Mal gemerkt, dass Trompete spielen viel mehr ist, als das ist, was man in der Hochschule lernt. Und da kam zum ersten Mal so ein bisschen auch ein neues methodisches Denken mit ins Üben, was über das reine Jazz-Improvisieren, was man ja vor allem im Studium lernt, so ein bisschen hinausgeht. Das war so das eine. Und dann habe ich viel angefangen zu lesen, auch darüber zu diesem Thema, weil ich das unglaublich spannend fand. Und dann lag es irgendwie relativ nah, als es darum ging, für die Bachelorarbeit Themen zu suchen, sowas in die Richtung zu machen. Ich wollte da nicht noch eine neue Baustelle mit was Künstlerischem anfangen. Also viele haben dann irgendwelche Trompeten-Heroes transkribiert und geguckt, warum die so spielen, wie sie spielen und was der Spiel auszeichnet. Das kam für mich irgendwie nicht in Frage und dann war irgendwie klar, dass es eigentlich mit dem, was mich gerade sehr akut beschäftigt hat, zu tun haben sollte. Und dann habe ich, also die Bachelorarbeit hieß damals Jazz-Improvisation im Spannungsfeld zwischen Audiation und Üben im Flow. Und genau, das war so ein bisschen, das waren zwei Methoden ganz konkret, die ich mir da ausgesucht hatte, über die ich dann geschrieben habe. Und das war so ein bisschen der Stein, der dann alles Weitere ins Rollen gebracht hat.
Üben im Flow kenne ich übrigens auch. Also das Buch hatte ich damals auch. Das hat mir mein Fagottlehrer in Schwerin, wo ich ursprünglich herkomme, hatte mir
das
auch empfohlen.
Andreas Burzig, ne?
Das sagt mir jetzt nichts mehr. Das ist schon so lange her. Ich habe lange nicht mehr im Flow geübt. Ja, okay. Und hast du beim Schreiben sozusagen schon so therapeutischen Nutzen davon nehmen können, dass du gemerkt hast, für, also hoffentlich deine Abschlussprüfung ist gut gelaufen dann, du bist aus dieser Krise, die hast du überwunden. Kam das sozusagen dann nur durch den Lehrerwechsel oder den hinzugezogenen Lehrer, oder war das wirklich über diesen wahrscheinlich erstmal nur ein bisschen granulareren Überblick über verschiedene Übermethoden, hatte das so direkten Einfluss gleich auf deine Leistung an der Trompete?
Beides auf jeden Fall. Also sowohl dieser neue Lehrer, der hinzukam, also ich habe es da keinen ausgewechselt, sondern es war einfach ein Techniklehrer, der dazukam, wo es also nur ums Trompetespielen ging, wo wir viel methodisch auch gearbeitet haben. Und dann, also ich wusste gar nicht bis zu dem Zeitpunkt, dass es Forschung zum Thema Üben gibt. Dass es Wissenschaft, dass es Forscher gibt, wie Eckhard Altenmüller, ist wahrscheinlich den meisten irgendwie im Begriff, aus Hannover, inzwischen in Rente. Aber dass so Menschen zum Thema Üben forschen. Und das war mir neu, und die Publikation habe ich dann gelesen und was der geschrieben hat über auch diese ganzen neurowissenschaftlichen Aspekte, die zum Üben gehören, Methoden, die da dazugekommen sind und die man üben, einfach wirklich zum ersten Mal auf so ein Fundament gestellt haben, was ich vorher so nicht hatte.
Und Überblick halber, gibt es da sozusagen so ein wissenschaftlich nachgewiesenes Fundament? Ja, also was du, oder gibt es da immer neue Methoden, die für teilweise andere Persönlichkeitstypen dann anderen Erfolg haben? Oder kann man wirklich sagen, also wenn man erfolgreich üben möchte, dann muss man hier die, keine Ahnung, fünf Punkte beachten?
Es gibt zumindest Sachen, die man vermeiden sollte. Also ein gutes Beispiel, was ich gerne erzähle, ist dieser Penelope-Effekt, den ganz viele wahrscheinlich unwissentlich machen, dass man zu viel übt. Also einfach viel zu viel macht und irgendwann wird es schlechter. Das ist so ein Effekt, den Eckhard Altenmüller beispielsweise herausgefunden hat. Und so gibt es so ein paar Methoden oder so ein paar Bausteine, die man einfach in seinem Üben anwenden sollte, damit Üben erfolgreicher ist. Und es gibt auf jeden Fall Dinge, die man vermeiden sollte, die Wissenschaft hat. Also wenn wir einmal kurz springen in die heute Zeit, war ich neulich in Freiburg gewesen, bei einem Professor, Clemens Wöllner heißt der eine Forschung angefangen hat zum langsamen Üben. Und das ist Grundlagenforschung. Es gibt aktuell bis jetzt niemand, der zum langsamen Üben wirklich forscht. Und das, wenn man sich das vorstellt, es gibt so viele Sachen, die erforscht werden. Das langsame Üben gehört offensichtlich bisher nicht dazu. Aber es ist ultra spannend, da zu schauen, wie Wissenschaft und Praxis da zusammenkommen und Erkenntnisse, die man durch Forschung weiß inzwischen, wie die nach und nach auch Einzug halten in den Überalltag von Musikerinnen und Musikern. Und das finde ich irgendwie, das ist sehr bereichernd. Und das habe ich damals zum ersten Mal so für mich festgestellt und fand das mega cool.
Und wenn wir uns jetzt aber anschauen, also ich schaue jetzt bei LinkedIn, ja, ich sehe deinen derzeitigen Jobtitel oder einen deiner derzeitigen Jobtitel, da steht ja jetzt nicht Professor für Musikdidaktik. Also es hat dich ja anscheinend jetzt nicht so gerissen, da reingerissen oder bisher noch nicht, als dass du gesagt hast, gut, ich lege die ganze Praxis jetzt ab und gehe selber in die Forschung. Oder kitzelt dich das noch?
Man sagt ja nie, nie, ne? Tatsächlich habe ich angefangen, jetzt vor einem Jahr über den Podcast logischerweise so ein bisschen auch erste Vorträge zu halten zu dem Thema, auch über Erfahrung vor allem zu sprechen, die mir Gäste mitteilen zum rund ums Üben. Wird aber auch immer angereichert natürlich durch wissenschaftliche Sachen, die ich mir anlese und sowas. Also es geht schon so ein bisschen in die Richtung mehr und mehr. Aber aktuell nicht. Dass ich das aktuell nicht da stehen habe, liegt daran, dass das Spiel natürlich schon immer einen großen Stellenwert hatte. Ich habe dann das nicht so einfach weglegen wollen nach der Bachelorarbeit, sondern bin dann nach Deutschland wieder zurück, habe mich für den Master auch eingeschrieben, den Master angefangen auch. Also ich habe vorgespielt, aber da muss man wieder vorspielen ja auch, dann ist es quasi das klassische Auswahlverfahren, was es überall für Studienplätze ergibt. Genau, vorgespielt, habe dann in Mannheim angefangen und es war für mich immer noch mein Traum, Trompete zu spielen und Trompeter zu werden. Also es war nicht, also das Wissen um Didaktik hat mich nur an meinem eigenen Üben und damals noch an meinen Schülern vorangebracht, aber das war jetzt nicht irgendwie, dass ich in die Forschung wechseln wollte.
Okay, du hast aber, da haben wir jetzt in zwei, drei Nebensätzen zwei Sachen erwähnt, also beim selber Unterrichten, du hast also dann schon Schüler gehabt in der Schweiz oder nur in Deutschland?
In Deutschland, genau. Ich bin tatsächlich noch ein bisschen gependelt und auch wegen der Schüler teilweise von der Schweiz nach Deutschland und habe besonders so in diesen Schülerstamm, auch weil es erst ein Erasmus nur war in der Schweiz.
Stimmt.
Bevor ich da geblieben, das war ja nicht abzusehen am Anfang, mir so ein paar Schüler beibehalten und auch versucht zu unterrichten, weil ich das wichtig fand, damals als ein Standbein in diesem großen Mix als freiberuflicher Künstler auch irgendwie zumindest mal einen Unterrichtstag zu haben. Und genau, so habe ich das versucht, so lange wie es geht, aufrechtzuerhalten einfach.
Okay, und als du dann zurückgekommen bist, konntest du dir dann einfach oder einen Großteil von den Schülern noch weiter unterrichten? Okay.
Genau.
Und in dem anderen Nebensatz, eben vor einer Minute, anderthalb Minuten, hast du gesagt, ja, ich habe das so in dem Podcast dann, es geht bei der Aussage nicht um meinen Podcast, um den wir jetzt gerade sprechen, sondern es geht um deinen dir selbst eigenen Podcast. Erzähl doch mal vielleicht, genau, ein bisschen über den, in welchem Kontext der steht, worum es da geht, damit wir einen Teil deiner derzeitigen Tätigkeit besser kennenlernen können.
Die Genese ist eigentlich genau die Bachelorarbeit auch gewesen da. Also wie gesagt, es war Corona, man hat ganz viel Zeit gehabt und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Erkenntnisse, die ich da gewonnen habe, die würde ich gerne teilen einfach. Und ich habe irgendwie eine Faszination auch für Blogs gehabt zu der Zeit und fand irgendwie das voll cool. Und dachte mir so ein WordPress-Blog, das kann ja nicht so schwer sein, das irgendwie aufzusetzen. Und dachte aber ganz ehrlich, dass ich das vor allem für mich mache. Weil ich dachte mir so, wie cool ist, wenn ich was googeln will, in Anführungszeichen, auf meine eigene Seite kommen kann und nachlesen kann, wie irgendwas ist, ohne das irgendwie in einem großen Nachschlagewerk, Lexikon nachlesen zu müssen. Und dachte mir so, okay, ich habe so ein paar Blogartikel darüber und kopiere Teile von der Bachelorarbeit da so ein bisschen rein und bereite das so ein bisschen darauf vor. Und es war immer noch Corona, als ich das dann gemacht hatte. Und dachte mir, der nächste logische Schritt wäre doch eigentlich dann zu gucken, wie meine Professoren eigentlich üben und meine Trompeten-Heroes üben. Und da habe ich die ganz blauäugig einfach per E-Mail angefragt und denen so einen 20-Punkt-starken Fragenkatalog mitgeschickt und gefragt, ob sie Bock hätten, das zu beantworten. Das wäre für diesen Blog und so. Und alle haben ja gesagt.
Ach, schön.
Und das heißt, dass die allerersten Wie übt eigentlich Folgen, so heißt der Podcast, Wie übt eigentlich, sind schriftliche Transkriptionen dieser Interviews, die wir quasi per Fragebogen geführt haben, bis ein Gast, Max Frankel, damals gesagt hat, auch ein Deutscher, der in der Schweiz aber auch lebt, gesagt hat, ich kann dir das gerne beantworten, ich mache das aber als Sprachnachricht. Ich habe irgendwie, das geht für mich leichter und passt besser. Da dachte ich so, krass, das ist irgendwie cool. Dann habe ich einen Podcast.
Ja.
Und das war die Genese des Wie übt eigentlich Podcast. Das heißt, die allererste Folge hat Max Frankel alle Fragen selbst eingesprochen und sie selber anschließend beantwortet. Und erst danach habe ich angefangen, genauso wie du das heute machst, damals über Zoom noch, dann alle Gäste irgendwie zu fragen, ob sie Bock haben, eine Stunde übers Üben zu quatschen. Und das ist quasi die Geburtsstunde von dem Podcast dann gewesen.
Aber der Podcast ist nur ein Teil deines gesamten Wie übt eigentlich Kosmoses.
Genau, also der Blog heißt What is Practice, weil die Bachelorarbeit damals so hieß, angelehnt an diesen Cole Porter Song What is this thing called love? Viele THs. Also What is this thing called practice? Deshalb hieß der Blog What is Practice. Und wie übt eigentlich, weil dann, ich dachte mir, ich habe einen deutschen Podcast, ich nenne das nicht What is Practice, das ist irgendwie komisch.
Ja.
Und habe das dann wie übt eigentlich genannt. Heute ärgere ich mich ein bisschen, dass das nicht irgendwie alles gleich heißt. So marketingtechnisch nicht ganz so klug, aber so ist es.
Das weiß man immer erst später.
Genau.
Jetzt fühle ich mich wieder ein bisschen sicherer, weil jetzt kommt es langsam in mein derzeitiges Metier wieder rein. Du hast also einen Blog, du hast einen Podcast und du hast einen Newsletter, den kriege ich ja auch. Und das machst du aber komplett selber. Das ist so, da hast du jetzt, bist du alleine, machst den Podcast, schreibst den Newsletter, betreust die Seite noch so ein bisschen. Weiß ich nicht, ob es ein bisschen ist, will ich dir gar nicht unterstellen, dass es wenig ist. Und das ist aber so dein eigenes Ding.
Genau, das mache ich alleine.
Okay. Und wie gesagt, ich habe hier immer noch parallel LinkedIn-Seite auf. Da steht auch noch was anderes, wo du tätig bist. Vielleicht können wir da einmal hingehen, was denn dein Brotjob?
Genau, mein Brotjob ist, ich bin beim Schott Notenverlag in Mainz angestellt und arbeite da im Marketing. Und dazu kam es tatsächlich auch während der Zeit, als ich in Mannheim den Master gemacht habe. Meine Freundin hat hier schon studiert und hat hier in Mainz gewohnt. Und dann war irgendwie relativ klar, dass ich dann auch nach Mainz gehe und noch hier hinziehe. Und während dem Master war immer noch Corona gewesen und das war einfach nicht viel zum Spielen. Ich habe gedacht, ich brauche irgendeinen Zeitjob, der mich finanziert, abseits vom Unterrichten. Weil durch das viele Reisen auch nach Mannheim und so wollte ich irgendwas haben, was ich in Mainz machen kann. Und es gab eine Werkstudentenstelle beim Schott Verlag damals. Und auf die habe ich mich beworben und wurde dann Werkstudent bei Schott, auch schon im Marketingteam. Und habe dann da, ich habe 4 Stunden die Woche damals gearbeitet. Also wirklich nicht viel, irgendwie so ein paar Stunden da einfach zugearbeitet dem Team. Und fand das eigentlich ganz cool. Und zu der Zeit hat es zum ersten Mal angefangen, dass ich dachte so, auch schon durch diesen Hintergrund, dass ich vor meinem Trompetenstudium schon einen anderen Studiengang gemacht hatte, dass ich mir dachte so, irgendwann muss man ja auch mal ankommen und mal richtig Geld verdienen und ewig studieren ist ja auch nicht cool. Und ich will irgendwie das Gefühl haben, es eröffnet sich was. Und während Corona hatte ich dieses Gefühl irgendwie nicht. Und habe dann tatsächlich mit so einer Coachin zusammen so ein bisschen geguckt, wie das zusammengeht, weil ich ja schon lange am Hadern noch war, und ihnen zu gucken, diesen Traum, Trompete fallen zu lassen, oder lässt man den fallen, geht in so einen Dayjob rein, weil sich dann parallel die Möglichkeit ergeben hatte, da in eine Vollzeitstelle damals einzutreten. Und ich dachte mir irgendwie, das ist eigentlich eine sichere Bank, weil im Schott-Verlag logischerweise viele arbeiten, die entweder sogar ein Instrument studiert haben, beziehungsweise selber sehr aktiv Musik machen. Das heißt, es gibt da so ein unausgesprochenes Verständnis für die, das Empfinden von Musikerinnen und Musikern einfach. Also man, wenn man sagt, man spielt ein Konzert, ist das irgendwie kein Hindernisgrund, vielleicht nicht frei zu bekommen am nächsten Tag, sondern man freut sich eher für die Kollegen und sagt, ach, voll cool, schönes Konzert hier. Und in diesem Umfeld habe ich mich super wohl gefühlt und fühle mich immer noch auch voll wohl da. Und fand das irgendwie einen sehr schönen Ausgleich, noch weiter Trompete spielen zu können, aber was Sicheres zu haben, was mich auch unabhängig von damals halt immer noch Corona logischerweise finanziell irgendwie supportet und nicht irgendwie, das kennt ja irgendwie jeder, dass irgendwie Schüler abspringen auch mal mehr abspringen und man irgendwie immer gucken muss, wie man über die Runden kommt. Und das Gefühl, wollte ich so ein bisschen, ich habe so ein starkes Sicherheitsbedürfnis einfach da gemerkt, das mir wichtig ist. Und so kam ich zu meinem Job bei Schott.
Ich frage ja immer gerne, wie haben denn so Personaler darauf reagiert, dass man Musik studiert hat? Und du hast es ja jetzt schon gesagt, bei Schott haben das viele diesen Hintergrund. Hast du dich auch mal noch irgendwo anders beworben? Und oder war das jetzt One-Hit-Wonder? Ja, du hast einmal beworben und es ging gleich so ineinander über. Oder hast du noch andere Erfahrungen gesammelt?
Wir reden ja persönliche, ne? Tatsächlich habe ich mich parallel damals auch noch beworben bei einem anderen Verlag als Lektor für Musikpädagogik tatsächlich. Das war ja das, wo ich auch dann mit der Bachelorarbeit so ein bisschen herkam und war in dieser Auswahlrunde, in diesem Assessment Center auch unter den letzten beiden. Jetzt ist eine andere Kollegin geworden, weil die Stelle auch damals so ausgeschrieben war, dass sie für Musikpädagogik und Chor geschrieben war. Und zu Chor konnte ich leider sehr wenig beitragen und ich glaube, die Kollegin hatte dann Expertise in beiden Sachen. Genau, so ist es damals gekommen, dass ich dann beim Schott Verlag gelandet bin und im Marketing und nicht im Bereich Musikpädagogik.
Ich will auch nur einmal aus meiner, das sage ich zwar in meiner eigenen Folge einmal kurz, aber ich bin da, als ich gewechselt bin, das war ja direkt nach meinem Konzertexamen, bin ich erstmal in 3 Monate habe ich Öffentlichkeitsarbeit im Staatsoper Hannover gemacht, als Praktikant auch, bevor ich dann in eine ganz andere Branche, auch ins Marketing gegangen bin. Also ich habe da auch Blog geschrieben und SEO optimiert und sowas alles. Und das waren aber alles BWLer, sagen wir es mal so. Also da waren noch von den Kollegen super nett, also ich will mich ja gar nicht beschweren, ja, super nett, aber da hatte noch keiner eine Oper oder ein Konzert so richtig von innen gesehen. Und wenn, dann war das Iron Maiden oder irgendwie sowas in die Richtung, ja. Und das hat mir schon dann jahrelang doch auch gefehlt, weil mir persönlich ist das auch sehr wichtig. Ich bin Musik immer noch sehr interessiert. Ich gehe sehr viel in Konzerte und höre das viel und beschäftige mich damit. Habe ja jetzt auch selber nochmal angefangen, sozusagen ein neues Instrument, ein Klavier wieder zu üben und zu lernen mit Lehrer. Und das war irgendwie schon immer teilweise problematisch für mich. Also war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, ich kündige da jetzt, weil die Leute sind mir alle zu flach. Aber das war einfach, ja, die konnten das nicht so ganz verstehen. Und jetzt bei Steady, meinem derzeitigen Arbeitgeber, ist dann viel größeres Verständnis dafür. Da Gabriel, ja auch, also einer der Gründer, hat ja einen Blog über klassische Musik und die Leute sind da einfach viel offener. Und ich merke jetzt, dass es mir doch gut tut, da mit Leuten zusammenzuarbeiten, die zwar nicht in der klassischen Musik selber arbeiten, aber die da irgendwie einen Sinn und ein Gespür für haben.
Ich habe dieses Impostor-Syndrom, es geht nach beiden Richtungen. Man hat sich sowohl, glaube ich, also jeder Musiker kennt ja dieses Gefühl, dass man irgendwie ja da Fehl am Platz ist und irgendwann fliegt man auf. Das gibt's aber auch, glaube ich, andersrum, wenn man als Musiker, Musikerin in so ein Marketing oder egal in welches Berufsumfeld kommt, was man nicht originär studiert hat und wo man nicht so diese Expertisen erarbeitet hat durch irgendwas, dass man sich denkt, krass, ich bin hier irgendwie Fehl am Platz und irgendwann fliegt's auf. Und das Gefühl habe ich bei Schott auch nie gehabt, einfach auch, weil viele Menschen da diesen musikalischen Schön. Hintergrund haben. Und logischerweise, weil wir Werbung für Musik machen. Also wir machen ja nicht Werbung für, weiß ich nicht, die neue Badekappe oder sowas, sondern wir machen ja, also der Verlag, die ganzen Konzerte, Opernsachen, die wir mit Leihwerken betreuen, aber auch die ganzen Kaufwerke und sowas. Von daher ist Musik da irgendwie einfach ein ganz großer Teil der Arbeitskultur.
Glück gehabt, ja. Patrick, sage ich mal. Durchs finstere Tal musste ich da dann von uns beiden alleine durch. da würde ich aber, das finde ich aber interessant. Gut, du hast Kulturwissenschaften als allererstes studiert, ne? Vor der, ich hatte ja nur, sag ich mal, nur Fagott gespielt. Und wie war das dann, als du bei Schott anfingst? Du hast es ja gerade schon gesagt mit Imposter-Syndrom. Ich finde ja sowas wie, wenn man SEO-Texte schreibt und aus, jetzt merke ich das aus meinem, auch meinem Alltag so ein bisschen. Ich schreibe zwar kein SEO, aber wir haben dann natürlich eine SEO-Abteilung. Das ist, kannst du ja sowieso nicht lernen im Studium oder so. Du kannst ja gar nicht wie eine Website. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist es heutzutage so, dass es SEO-Module gibt an manchen Unis oder privaten Hochschulen oder so. Aber ich weiß, dass das für mich sehr schwer war, reinzukommen in ein reines praktizierendes Musikstudium. Ich hatte ja jetzt keinen Blog und keinen Podcast nebenher und hatte in meinem diesen dreimonatigen Praktikum in der Öffentlichkeitsarbeit in Hannover hatte ich beinahe auch nur Pressespiegel ausgeschnitten, ja, wo ich dann immer die Zeitung aufkleben musste. Aber dass ich auf einmal anfing und auf einmal, keine Ahnung, einen 4000 Zeichen Blogartikel schreiben sollte über ein Thema, was mir ganz fremd war, da kann ich jetzt im Nachhinein schon sagen, das ist was ich nicht gut konnte. Und für mich den Übergang schwer nicht, war total spannend, aber es war nicht so einfach. Ja, wie war das bei dir? Hat dir da deine Beschäftigung mit diesem ganzen intellektuellen Zeug, ja, deine Webseite, dein Podcast, deinem Studium vorher, hat dir das geholfen? War das eine relativ leichte Adaption oder war das auch so ein bisschen so, gucken wir mal?
Also es gab auf jeden Fall schon noch so einen Moment, also auf jeden Fall. Was ich aber sagen muss, dass mir tatsächlich die Arbeit mit dem Podcast und vor allem mit dem Blog sehr zugute kam. Also den Blog habe ich dann irgendwie, man kommt ja relativ schnell, wenn man dann so ein bisschen sich mit WordPress beschäftigt, auch auf so SEO-Optimierung, weil dann gibt es irgendwelche Plugins, die man sich herunterladen kann dafür und dann googelt man, was SEO ist und merkt dann, ah krass, ich kann da ja was machen, damit ich bei Google irgendwie höher stehe. Und das habe ich dann auch gemacht für den What is Practice Blog und so wusste ich von so ein paar Buzzwords schon mal so ein bisschen was und wusste so ungefähr, wie das auch funktioniert. Habe es auch versucht, bei mir anzuwenden dann in diesem What is Practice Blog und für wie übt eigentlich, dass die Folgen da irgendwie gut ranken und wusste auch so ein bisschen, wie Instagram funktioniert, weil ich die ganzen Podcast-Folgen über Instagram vor allem ausgespielt habe und wie da man so ein bisschen Marketing macht. Und als ich angefangen habe bei Schott, da war das Team einfach kleiner und wir waren alle so ein bisschen Generalisten. Es gab nicht so krasse Spezialisierungen und von daher kam mir dieses Generalistentum so ein bisschen aus dem Blog und aus dieser Zeit der Kulturwissenschaften noch, wo ich, also da hat man ja irgendwie auch so zumindest mal so ein paar Sachen nochmal gehört, kam mir das zugute.
Okay. Und wie ist da der Background deiner KollegInnen? Sind das alles sozusagen Leute, die sozusagen mehr so ein Generalistenstudium, also ist ja bei dir jetzt gar nicht so gewesen, aber zum Beispiel, wenn du nur die Klassiker anschaust, da gibt es ja Leute, die künstlerische Ausbildung machen und dann gibt es die Pädagogen, die schon mal wesentlich mehr schreiben müssen und dann gibt es noch die Schulmusiker, die sowieso noch was Richtiges mitstudieren, die noch mehr, sage ich mal, in mehr Gebiete ihre Fühler ausstrecken müssen. Sind deine KollegInnen bei Schott ähnliche Lebensläufe oder ist das durchmischt, aber mit kulturellem Hintergrund?
Durchmischt. Also wir haben wirklich von Leuten, die Marketing studiert haben, über Kommunikationswissenschaftler, alles Mögliche da im Team.
Schön.
Ja.
Ja, das fand ich immer ein bisschen schwer und da bin ich auch immer noch damit dabei, das so ein bisschen rauszuarbeiten, ist dieses, das ist ja, was ich bei SEO schon so gesagt habe, dass man nie genau weiß, wie es am besten ist, weil man ja immer davon abhängig ist, wie hoch rankt ein Google und was auch immer, dass ich auch keinen hatte, der da so richtig Ahnung hatte. Ja, weil ich kam aus diesem Lehrer-Schüler und klar, wir werden in Deutschland verhältnismäßig schon zur Selbstständigkeit erzogen, selber denken, auch im musikalischen Bereich. Aber es war natürlich trotzdem immer jemand, hey, ich mach das so, ist das okay so? Und mein Prof war auch immer jemand, der das im Kontext setzen kann und konnte und gesagt hat, ja, kann man so machen, bedenk aber so und so. Und auf einmal sollte ich einen Blog quasi alleine schreiben und na klar, konnte man da grammatikalisch und Formulierung, aber da konnte mir auch keiner sagen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und das war für mich auch so ein bisschen so ein, genau, weil alle so Generalisten waren in den Firmen, mit denen ich bis jetzt gearbeitet hatte, war das nicht nur ein Umlernen von Hard Skills, sondern auch Soft Skills, ne? Sozusagen Mut zu haben, okay, jetzt mache ich das einfach so, mal gucken, wie das so läuft.
Ja, verstehe ich.
Ich habe übrigens gerade mal geschaut, ich habe das letzte Mal im März was von Schott bestellt, ne? Also, sehr gut.
Vielen Dank.
Wie ist das jetzt? Du spielst jetzt noch Trompete.
Mhm.
Und dein derzeitiger Job ist Vollzeit?
80%.
80%, also 32 Stunden, irgend sowas, die, genau, die Ecke. Ja. Ja, genau. Ich auch, übrigens. Und wie ist jetzt gerade deine derzeitige Aufteilung? Nicht vom Geld, sondern von Arbeitsstunden im Monat. Was würdest du sagen? Wie viel Prozent ist Trompete? Wie viel ist dein eigenes Projekt und wie viel ist Arbeitgeber?
Also den Großteil mache ich natürlich logischerweise Schott aus. Also 4 Tage, 8 Stunden, das ist natürlich schon ein Batzen. Ich versuche auf jeden Fall, jeden Tag mindestens 2 Stunden Trompete zu spielen. Das finde ich wichtig. Das gelingt mal mehr, mal weniger gut. Durch den Podcast reise ich jetzt relativ viel, weil ich die Gäste besuche vor Ort. An den Tagen tritt irgendwas kürzer, logischerweise. Ich glaube, das Ranking ist auf jeden Fall Schott, Trompete, Podcast.
Ah, okay, spannend.
Wobei, ich denke laut, vielleicht ist es auch relativ ähnlich. Tatsächlich ist es so, dass die Tage relativ lang aktuell sind, weil der Podcast wächst, zum Glück. Und ich freue mich riesig, dass er wächst. Und ich habe natürlich auch den Wunsch an mich selber, dann auch möglichst viel Content bereitzustellen. Entsprechend mehr passiert da auch. Aber ja, Trompete, das hat schon mehr.
Okay, interessant. Ja, ich kenne dich ja nur von Schott, aus eigener Erfahrung. Und deinen Podcast kenne ich natürlich auch. Aber dein Trompetenspiel, dem konnte ich noch nicht lauschen. Wenn ihr mal nach Bremen kommt, dann
gerne,
bin ich
ja
da. Und bei Schott entwickelt sich der Beruf gerade noch weiter? Also ist es jetzt so, dass du da lernst und ihr... Ja, wenn ihr jetzt vielleicht gar nicht so ein wahnsinnig großes Team habt, aber Social Media kann ja sein, dass das wichtiger wird. Das Marketing ist ja in sich stetig erweiternderweise. Was interessiert dich an deinem Arbeitsbereich in Schott jetzt gerade am meisten und was ist der nächste Schritt? Wir verlassen jetzt ganz bisschen das was ganz anderes und gucken in die Zukunft. Ja, aber mich interessiert das natürlich auch, was du jetzt gerade so in deinem Dayjob machst.
Ja, also ich bin seit Anfang des Jahres Teamleiter von einem ganz kleinen Team innerhalb des Marketingteams. Das nennt sich Engagement Marketing. Und da geht es vor allem ganz viel um, wie können die Dinge, die wir im Marketing machen, noch mehr Interaktionsmöglichkeiten bieten, um mehr Austausch mit Kundinnen und Kunden zu haben. Und das ist auf jeden Fall was sehr viel konzeptionelle Zeit irgendwie bei Schott bei mir gerade in Anspruch nimmt. Was ich ultra spannend finde, weil das so ein bisschen auch so rauszoomt aus dem, was man täglich macht und man in die Lage versetzt wird zu schauen, wo gehen Trends hin, wo entwickeln sich Sachen und wo sieht man vor allem Potenziale bei den Sachen, die man aktuell macht. Und das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die mir bei meinem Arbeitgeber super gut gefällt und wo ich dankbar bin, dass ich die Möglichkeit habe, das so anzustoßen da.
Und wenn du sagst, der normale Alltagsjob im Marketing wäre irgendwo, sag ich mal, lapidar Kampagnen aufzusetzen bei Meta und Conversions zu tracken oder Bannerwerbung schalten oder wie ist sozusagen, was ist das normal? So kenne ich das, als ich im Marketing war. Ne? Wir haben irgendwelche Kampagnen gestartet und halt geschaut, wo die gut performen, ja, und da dann mehr Geld eingesteckt.
Ja, wir sind gewachsen zum Glück. Also das macht eine Kollegin inzwischen, das ganze Social Media Marketing und ich habe meinen Fokus vor allem im Blog und im E-Mail-Marketing.
Ah, schön.
Und noch so einen kleinen Bereich Presse, der in meiner Rolle da angegliedert ist. Und von daher ist Kampagnen optimieren bei Meta nicht mehr mein Steckenpferd. Also ich optimiere nur noch E-Mail-Kampagnen.
Und du machst auch den Pressespiegel. Du sitzt auch noch mit der Schere und dem Tesafilm.
So ungefähr, genau.
So, dann kommen wir mal langsam auch so zum dritten Akt, zum Abschluss dieses Podcast, wo ich ja immer so einen Fragenkatalog habe. Viele davon können heute leider nicht gestellt werden aufgrund des Instrumentes und des etwas anderen Lebenslaufs. Ich würde aber trotzdem gerne aus deiner Sicht einmal die Frage stellen, würdest du das selber mit deinem eigenen Lebenslauf jungen MusikerInnen, die überlegen, ja, ich möchte gerne in den Jazzbereich gehen, kann ja Trompete, Klavier, alles Mögliche sein. Ich würde da gerne reingehen. Würdest du das denen vorbehaltlos empfehlen oder gibt's das, wo du sagst, nee, also da sollte man schon noch drauf achten, aus dem und dem Grund? Patrick, was meinst du? Sprich zur Jugend.
Also auf jeden Fall. Ich bin der festen Überzeugung, dass unabhängig davon, ob man eine Karriere innerhalb der Musik schafft, was ja leider nicht allen vergönnt ist, aus bekannten Problemen, dass man Skills lernt, die unglaublich wichtig fürs ganze Leben sind und über die jeder Arbeitgeber sich freut. Also allein die Disziplin, jeden Tag sein Instrument über Jahre lang zu bespielen, besser zu werden, sich kritisch zu hinterfragen, allein diesen ganzen Prozess durchzugehen, sich jeden Tag aufs Neue auch so ein bisschen, es tut ja oft ja auch weh, also das kennen wir ja alle, wir nehmen uns auf und hören uns selber zu, wie wir das gespielt haben und denken, ah fuck, das klang in meinem Kopf viel, viel schöner gerade, als es auf dieser Aufnahme klingt. sich dann analytisch hinzusetzen, aufzuschreiben, woran das gelegen haben könnte, Pläne zu entwickeln, wie das besser wird, Ziele zu formulieren, diese Ziele zu erreichen, Methoden dahin zu finden. Das sind alles Skills, das macht man in jedem Beruf. Also wenn wir, egal bei Schott oder auch ich für mich für den Podcast, ich formuliere auch Ziele für irgendwas und gucke mir Methoden an, wie ich da hinkomme, messe anschließend, ob ich das erreicht habe. Das ist egal, ob das für das nächste Konzert, für das Probespiel, es ist wurscht am Ende. Und von daher, selbst wenn das nicht gelingt, in der Karriere innerhalb der Musik zu machen, finde ich das trotzdem wichtig. Und diese Leidenschaft, ich finde es schade, ich glaube, man wirft sich, und das wird jetzt sehr pathetisch vielleicht, aber wenn ich zur Jugend sprechen soll, dann erlaubt mir einen pathetischen Spruch. Ich glaube, man bereut am Ende des Tages die Dinge, die man nicht gemacht hat. Ich hätte es, glaube ich, bereut, wenn ich nie diesen Weg zur Musikhochschule gegangen wäre und nicht Trompete stütete.
Wie soll man das am besten angehen? Also jetzt nicht ne, stichpunktartig, für jeden einzeln allgemeingültig, aber wie glaubst du, findet man sozusagen auch außerhalb des Musikbetriebs dann was, was für ein Gutes und passen kann?
Ich finde, da machen die Career Center heute unglaublich coole und super vielfältige Angebote. Ich durfte selber letztens einen ganzen Workshop-Tag zum Thema Podcast als Standbein für Musiker anbieten. Und es gibt so vielfältige Angebote in diesen unterschiedlichen Career Center in Hochschulen, die man einfach mal besuchen sollte, auch unabhängig davon, ob man es jetzt vorstellbar ist oder nicht. Es gibt von Eckhard Altenmüller, das hat er, glaube ich, sogar in dem Podcast bei mir auch mal gesagt, Leidenschaften abseits der Musik zu haben, findet er ist das wichtigste Tool von Musikern oder eins mit der wichtigsten Tools von Musikerinnen und Musikern heutzutage. Einfach weil die Berufsperspektiven so sind, wie sie sind und einfach da offen zu bleiben. Als Musiker ist man ja, glaube ich, sowieso offen für viele Inputs und sieht das gerne. Und sich das auch zu bewahren und das einfach mal aufzusaugen während des Studiums und zu schauen, was damit passieren kann danach, ist, finde ich, irgendwie ein wichtiger Tipp, der mir wahrscheinlich auch gut getan hätte damals.
Ja, deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was du ja vorhin schon erzählt hast aus deiner Bachelorarbeit, dass zu viel üben ja auch schädlich sein kann. Ne? Also, dass man sagt, und das ist ja auch was, was ich in anderen Podcast-Folgen schon immer mal gehört hatte, wenn Leute gesagt haben, ja, okay, Ergebnisse blieben aus, das heißt, ich muss noch strukturierter, noch mehr üben, um noch größeren Erfolg zu haben, mehr in diese Richtung Full Force, ja, ich muss jetzt alles dafür tun, nur dass es klappt in irgendeiner Form, muss ja anscheinend, scheint das ja auch wissenschaftlich gar nicht unbedingt der Heilsbringer dann zu sein, ne? Sondern Augen und Ohren offen halten. Und Podcast, genau, Ohren vor allen Dingen. Den wie übt eigentlich Podcast?
Genau, aber da gibt es ja auch vielfältige andere Podcasts einfach, ne? Was sind auch so, was man machen kann und irgendwie da irgendwie offen zu sein. Ich habe letztens immer das schöne Zitat gelesen von Abraham Maslow, dass wenn man einen Nagel sieht und man nur einen Hammer als Werkzeug hat, dass man in jedem Problem den Hammer als die perfekte Lösung einfach sieht. Und das ist beim Üben, glaube ich, ähnlich. Wenn man der Methodenkasten einfach nicht voll genug ist, dann wird jedes Problem damit gelöst, dass man einfach mehr übt, immer mehr. Und das ist, glaube ich, schlecht. Und das lässt sich übertragen auf alles andere auch, wenn man irgendwie versucht, möglichst breit zu sein, anstatt sich zu verrennen vielleicht in was, auch wenn natürlich Expertentum da voll wichtig ist in der Musik, ist es trotzdem wichtig, auch offen zu sein und sich breit auch ein bisschen aufzustellen.
Also, die Jugend und ich, wir danken dir für diese tollen Worte. Nein, Spaß beiseite. Ich bedanke mich natürlich wirklich sehr, dass du da Einblick gegeben hast in deine Welt der Jazz-Trompete und deines wissenschaftlichen Arbeitens. Hört alle, werde es in der Anmoderation, in der Abmoderation werde ich es nochmal sagen, hört alle den Podcast, er ist verlinkt in den Shownotes, da findet ihr das. Abonniert den Newsletter und werdet Steady-Mitglied. Das kommt von mir nur, das hat Patrick mich nicht gebeten, das zu sagen. Und ja, Patrick, vielen Dank.
Ja, Justus, vielen, vielen Dank. Das ist ein super cooler Podcast. Danke, dass ich Gast sein durfte.
Na klar. Also, mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Ja, und damit ist es auch schon wieder vorbei. Ihr habt's gehört, wir hatten einen Jatzer im Podcast, der uns sehr schön erzählt hat, wie und was und wo er macht. Er hat es ja gesagt am Anfang, die allermeisten Jazzer und Jazzerinnen müssen sich schon direkt bei Studienbeginn überlegen, wie und welche Standbeine sie sich aufbauen. Bei Patrick ist es dann jetzt in einer Festanstellung im Musikalienhandel, in einem Fachverlag. Kunden geworden, mit einer großen Teil auch noch Content Creation, mit seinem eigenen Blog und Podcast und aber auch noch, er ist aktiver Musiker in verschiedenen Ensembles und unterrichtet auch noch. Also total versatil, total vielfältig hat er sich das da zurechtgelegt. Sehr spannend und ja, also vor allem dieser Aspekt selber Inhalte über in irgendeiner Art von kultureller Sache zu machen. Also ein Podcast zum Beispiel, dieser Podcast hier ist ja eher für klassischer Musiker oder Patricks Podcast übers Üben oder Newsletter und was er sich da alles, diesen ganzen Ökokosmos, den er sich da aufgebaut hat. Also das ist eine ganz tolle Sache. Ich kenne das schon länger und kann euch auch nur empfehlen. Ja, also der Podcast ist verlinkt. Ich verlinke seine Webseite. Tragt euch in den kostenfreien Newsletter ein. Das ist wirklich super. Ich habe ja auch jetzt wieder Unterricht, Klavierunterricht habe ich ja jetzt wieder neu angefangen und kann da auch von den Inhalten, die Patrick kostenfrei teilt, auch in jedem Fall profitieren. Also das ist super. Macht das unbedingt. Falls jetzt hier jemand diesen Podcast zum ersten Mal hört und denkt, ja, eigentlich ist ganz cool, und da würde ich euch sagen, die Folgen 5 und 6 aus diesem Podcast sind besonders interessant, geben ein schön großes Spektrum ab. In der Folge 5 spreche ich mit Henriette Faut, die eine Geigerin war. Sie hat schon sehr früh angefangen, ihre Geigenausbildung zu starten und hat dann aber relativ schnell im Studium gemerkt, nein, das ist doch nichts für mich. Die ist dann Psychologin oder psychologische Psychotherapeutin geworden, weiß ich nicht, ich will nicht lügen. Das ist sehr spannend, wie sie da emotional den Weg gefunden hat, sich eine neue Identität erstmal anzueignen nach dem Studium. Sehr spannend. Und die Folge 6, da spreche ich mit Benjamin Hummel, einem Klarinettisten oder ehemaligen Klarinettisten. Der hatte eine feste Stelle im Orchester ein paar Jahre und hat dann aber irgendwann gemerkt, das fühlt sich gar nicht so gut an. Ich habe es zwar geschafft, ich bin ein Musiker mit Festanstellung und kündbar, was es da alles gibt, ist aber trotzdem nicht das Richtige. Und mit dem spreche ich über seine Beweggründe und warum er jetzt trotzdem nichts bereut, paar Jahre nach dem Wechsel, nach dem Weggang und wie es ihm geht und warum das eine gute Entscheidung ist, das zu tun. Also, was ganz anderes, hört in den Podcast rein, wenn ihr euch noch aus dem klassischen Bereich ein Bild machen wollt, worum es hier in diesem Podcast eigentlich geht. Ich möchte aber generell allen ZuhörerInnen danken und jetzt kommt mein allfolgendlicher Aufruf. Falls das jetzt jemand hört, der selber Musik studiert hat und jetzt was ganz anderes macht, bitte melde dich bei mir. Wir machen ein Interview. Das mit Patrick heute war sehr professionell, weil Patrick ein super toller, professioneller Interviewer ist. Habe ich auch gemerkt, ja, in dem ganzen Umgang, wie machen wir das, war das super. Alle anderen Gäste, die bisher hier zu Gast waren, für die war das alle das erste Interview für einen Podcast und wir haben es trotzdem hingekriegt. Also melde dich, wenn du eine interessante Geschichte zu erzählen hast und wenn du nach der Musik wirklich die Branche gewechselt hast. Da würde ich mich freuen. Das Gleiche gilt natürlich, wenn du jemanden kennst, der das gemacht hat. Ja, also, der war Piccolo-Flötist und jetzt Bodybuilder. Das wäre eine tolle Geschichte. Würde ich gerne hören, würde ich gerne drüber sprechen, würde ich gerne als Folge rausbringen. Ihr könnt auch gerne dem Podcast auf Instagram folgen. Da poste ich dann immer klasse Reels mit paar Snippets aus den Folgen. Über diesen Instagram-Kanal kann man mich auch anschreiben. Es geht aber auch über meine E-Mail-Adresse, die ist ja auch in den Shownotes verlinkt. Was mir natürlich besonders viel Freude macht, ist, wenn jemand den Podcast bewerten würde, gerne mit 5 Sternen bei Spotify oder bei Apple oder wo auch immer. Das gibt mir ein Feedback, da sehe ich irgendwie eine Zahl, die geht nach oben, da freut man sich, da sind wir alle drauf programmiert, dass wir irgendwelche Likes haben wollen, das finde ich super, würde mich freuen. Und noch als letztes, wenn ihr euch besonders erkenntlich zeigen wollt, dieser Podcast kostet ungefähr ohne Arbeitszeit 50 Euro im Monat, Hosting, Transkription, die Audioqualität zu verbessern, was es da nicht noch alles gibt. Und ich habe dafür ein Steady-Projekt aufgesetzt, das ist auch verlinkt in den Shownotes hier unten. Da kann man mich mit 5 Euro unterstützen im Monat. Man kann so ein Abo, 5 Euro Abo machen, man kann das Abo sofort kündigen nach einer Abbuchung. Und das würde mir sehr helfen, die Kosten zu decken. Aber keine Angst, ich mache auch trotzdem weiter. Das würde mir nur etwas sozusagen die finanzielle Last von den Schultern nehmen. Also, nochmal danke, Patrick. Nochmal danke den ganzen ZuhörerInnen. Es freut mich, dass ihr alle 2 Wochen da einschaltet und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis denn. Ciao.